Leute, habt ihr schon vernommen? Habt ihr schon gehört? Es gibt da einen Podcast, der euch Datenschutz erklärt. Endlich jemand, der euch informiert und nicht belehrt. Der euch an die Hand nimmt, wird es mal zu kompliziert. Dr. Datenschutz ist euer Retter in der Not. Dr. Datenschutz, euer Captain und Pilot. Dr. Datenschutz nimmt euch alle mit ins Boot. Mit Dr. Datenschutz wird alles wieder gut.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dr. Datenschutz, der Podcast der Intersoft Consulting Service AG. Mein Name ist Laura Stoll, ich bin Juristin und als Datenschutzbeauftragte tätig. Zusammen mit wunderbaren Gästen berichte ich monatlich für euch aus der Welt des Datenschutzes. Und heute darf ich direkt gleich zwei Gäste begrüßen. Lucky me. Herzlich willkommen im Dr. Datenschutz-Podcast Dr. Lisa Gerlach und Dr. Nils Haag.
Hi.
Hallo.
Willkommen. Schön, dass ihr heute da seid. Nils, wiederholter Gast bei uns. Lisa, das erste Mal dabei. Für alle, die euch nicht kennen, eine ganz kurze Mini-Vorstellung. Lisa Hart, Rechtswissenschaft. An der Bucerius Law School studiert und in Paris, habe ich gelesen. Paris, wie schön.
Ja.
Sie war im Lehrstuhl von Professor Dr. Matthias Jacobs als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig und zuvor in gleicher Funktion auch bei Freshfields. Und zurzeit absolvierst du dein Referendariat oder quälst dich durch die wunderschöne Zeit kurz
genau.
Vorm Staatsexamen.
So kann man es auch sagen.
Sie ist promoviert im Sportarbeitsrecht und hat schon bereits zu verschiedenen Aspekten im Bereich Fußball bezug Arbeitsrecht publiziert. Nils dürfte den allermeisten Zuhörern und Zuhörern schon bekannt sein. Er war schon Gast im Dr. Datenschutz-Podcast. Aber für alle, die ihn nicht kennen, er ist promovierter Jurist, Rechtsanwalt und Vorstand der Intersoft Consulting Services AG. Nils ist also für alle, die es nicht wissen, mein Chef. Seine Eindrücke und Einschätzungen im Datenschutz finden sich in einer Vielzahl von Publikationen und Interviews. Googelt ihn gerne mal, das lohnt sich. Und ganz wichtig heute, Nils ist Fußballfan. Ja, und warum ist das so wichtig? Naja, also wenn ich so viel Fußball in einem Absatz habe, dass ich euch erzähle und sonst das ist jetzt noch nicht das typische Dr. Datenschutz-Podcast-Thema, geht's heute. Surprise, surprise, es geht um Fußball. Und wir haben uns gedacht, da ja der Fußball, und für einige ist das ja eine ganz traurige und harte Zeit, ja eine kleine Sommerpause einlegt, also jedenfalls überwiegend, also hier findet sich was und da findet was ich und dann kann man hier das gucken und da dieses und jenes. Es gibt ja immer doch ein bisschen Fußball, also ganz so trist muss es ja quasi nicht sein, aber es ist für richtig Fußballbegeisterte ist ja erst wieder mit dem Saisonstart der Bundesliga so richtig der Sinn des Lebens erst wieder richtig da. Und für alle die fußballbegeistert sind, aber auch letztendlich die so ein bisschen im Sport und ich sag mal, die Verbindungen Arbeitsrecht, Datenschutz im Sport spannend finden und damit schon mal zu tun hatten. Und da gibt es ganz spezielle Fragestellungen, haben wir uns gedacht, das gucken wir uns jetzt mal heute genau an. Und da haben wir vor allen Dingen Lisa dabei, die bei der Vorstellung, könnt ihr es euch sicherlich schon denken, so ein bisschen die arbeitsrechtliche Expertise hier heute reinbringen kann und uns Sachen einsortieren kann, wieso, weshalb, warum. Und Nils hilft uns dann bei den datenschutzrechtlichen Fragestellungen und dröselt uns das auf. Also geballte Expertise, also ich meine, ich komme ja sonst mit einem Gast aus, aber ihr seht, offensichtlich ist es nicht so weit her mit meinem Fußball-Super-Knowledge. Dementsprechend brauche ich heute ganz viel Hilfe. Aber Lisa, ich fange einfach mal mit dir an. Du hast ja auch in dem Bereich promoviert. Und warum ist Sportarbeitsrecht so spannend für dich? Also soll nicht, no judgment? oder ist es vor allen Dingen der Fußball? Wie bist du da gelandet?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe gerne Jura studiert, so ist es nicht. Aber ich muss sagen, Jura war jetzt nicht immer meine Passion. Und als ich angefangen habe, immer mal wieder dann beim Sport gucken oder Artikel dazu zu lesen, die Verbindung geschafft habe zwischen Jura und Sport, da habe ich gemerkt, das interessiert mich ja richtig. Ich hatte total Lust, da auch wirklich weiter zu lesen, zu überlegen, wie die Fälle ausgehen. Und da dachte ich, das muss ich eigentlich weitermachen. Und nach dem ersten Examen hatte ich ehrlich gesagt einfach keine Lust, noch weiter zu lernen und direkt ins Referendariat zu starten. Und dann dachte ich, ach, schreibe ich doch vielleicht einfach eine Doktorarbeit. So viel zu Freizeit.
Das ging bestimmt super auch.
Ja. Genau, und dann hatte ich gehofft, dass ich irgendein Schnittstellenthema finde zwischen Arbeitsrecht, weil da eben mein Doktorvater tätig ist, und Sportrecht, weil das einfach das ist, was mich interessiert. Und ich mir auch vorstellen könnte, 3 Jahre über dieses Thema zu schreiben.
Eine gute Voraussetzung.
Genau, ich glaube auch.
Naja, man braucht ja schon von der Motivation, da müssen Motivatoren sein, die über ich hätte gerne einen Titel oder ich weiß gerade nichts anderes mit mir anfangen, hinausgehen, weil das ist ja durchaus eine sehr anspruchsvolle.
Finde ich auch, genau. Aufgabe. Also das gerade in den letzten Monaten war es dann doch gut, dass ich das Thema auch noch mochte.
Also guter Podcast-Tipp, Laura, wenn man mal promovieren will, dann sich was suchen, was einen auch wirklich interessiert.
Ja, das ist doch ein guter Tipp.
Ich glaube, es ist auch gar nicht so einfach, weil man ist ja vielleicht happy, wenn man überhaupt jemanden findet, der die Promotion mit unterstützt, also einen Lehrstuhl findet, einen Professor, eine Professorin, und die haben ja Forschungsschwerpunkte und sich da auch wirklich, also sich für seine Interessen auch stark zu machen, ich glaube, das ist ein wirklich guter Rat für Promovierende, das denke ich auch.
Ja, wobei ich muss sagen, beim Thema Sportrecht, da sind, glaube ich, die meisten direkt interessiert und finden das dann total spannend.
Ja, da landet man nicht zufällig, meinst du?
Nee, genau. Und mein Doktorvater ist jetzt nicht unbedingt in dem Bereich versiert gewesen, hat da noch nicht geforscht selbst, aber findet Sport und Fußball auch total spannend und ja, fand das dann total toll, dass ich da interessiert war, in dem Bereich mir ein Thema zu suchen. Das war dann aber gar nicht so leicht, da ein Thema zu finden, weil also die Sachen, die besprochen wurden, die irgendwie problematisch sind, die sind meistens schon irgendwo bearbeitet worden. Und ich habe dann telefoniert mit ein paar Justizianen aus verschiedenen Vereinen und habe mal gefragt, was ist denn in der Praxis gerade so relevant? Also was könnte man denn mal beleuchten? Und bin dann auf das Thema gekommen, Minderjährige im Fußball. Und da kam eigentlich die Reaktion eher, nee, also das liegt bei uns gar nicht auf dem Tisch und ist auch wirklich überhaupt nicht relevant in der Praxis. Finde ich interessant, die Aussage. Mhm. Nur weil man sich darüber jetzt auch keine Gedanken gemacht hat, heißt es ja nicht, dass es nicht relevant ist. Mhm. Und das habe ich in meiner Arbeit dann halt eben rausgefunden, dass das eben doch relevant ist und ja, sehr viele Schwierigkeiten und Gefahren eigentlich auch für die Clubs birgt.
Ach, spannend. Und Nils, was waren so deine ersten Berührungspunkte im Datenschutz und Fußball? Ich habe ja jetzt so getan, als ob du hier bist heute, weil Fußballfan bist. Also, das bist du ja auch.
Das bin ich.
Los.
Ja.
Und wir fiebern auch immer mit. Also.
Absolut. Nee, also es war wirklich so, auch aus der Leidenschaft raus. Und das war so in der Phase so um 2018 rum, wo es hier ziemlich wild war und überall Beratungsbedarf war, haben wir tatsächlich recht aktiv mal geguckt, gefragt so, wo ist denn noch Bedarf? Und ich habe mir selber überlegt, wo hättest du eigentlich Bock drauf? Und habe da dann tatsächlich auch aktiv den Kontakt gesucht und bin so da tatsächlich reingekommen. Mhm. Und auch deshalb kann ich das voll nachvollziehen mit dieser Motivation. Es macht halt schon, also andere Sachen machen auch Spaß, aber wenn man das noch mit einem Leidenschaftsthema verbinden kann, ist es noch schöner.
Total.
Und inzwischen beraten wir hier mehrere auch Fußballclubs im Datenschutz und können da deshalb auch eine ganze Menge erzählen. Aber es ist deshalb so ein bisschen ein ähnlicher Bezug, ne? So aus dem Interesse raus auch da hingekommen dann.
Spannend. Also ich habe mich selten gefragt, jedenfalls, wem würde ich eigentlich mal gerne beraten? Vielleicht sollte ich das mal machen. Also ich finde den Gedanken ganz schön. Wobei, ich kann mich auch nicht beschweren. Ich finde die Impulse auch ganz andere Themen einfach auch super spannend. Also wenn ich so als externe Datenschutzbeauftragte unterwegs bin und ganz unterschiedliche Unternehmen kennenlernen darf, vielleicht mit denen ich auch noch gar keine Berührungspunkte hatte, da lerne ich ja was. Also das ist schon... Aber so ein bisschen wünscht dir was, Laura? Das finde ich ja erstmal an sich auch ganz schön. Oh, ich glaube, den Gedanken verfolge ich später vielleicht nochmal ein bisschen. Aber Lisa, du hast ja eben schon angedeutet, die Vereine quälen sich mit bestimmten Themen, die sie auch kennen, die vielleicht aber auch schon besprochen sind und aber offensichtlich auch mit einigen nicht. Und in dem Bereich, in dem du geforscht hast und ich denke, du hast mittlerweile, glaube ich, einen ganz guten auch Gesamtüberblick. Was denkst du, sind dann so die größten arbeitsrechtlichen Herausforderungen im Fußball?
Ja, ich glaube, dass man ja eigentlich im Arbeitsrecht immer dieses Ungleichgewicht hat zwischen Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber, der dem gegenübersteht und natürlich letztendlich einfach sehr viel mehr Macht hat in diesem Gefüge. Und beim Sport oder insbesondere beim Fußball ist man da ein bisschen anders eingestellt. Also die Fußballspieler, die verdienen alle unglaublich viel Geld. Mhm. Da fragt man sich dann so ein bisschen, wieso brauchen sie diesen krassen Schutz, den das deutsche Arbeitsrecht eben bietet? Und ist das wirklich nötig, dass die auch in den verschiedenen Gesetzen eben dahingehend geschützt sind? Es gibt verschiedene Sachen. Fängt schon an bei der Arbeitszeit. Müssen sie die Pausen einhalten? Dürfen sie wirklich nach 8 Stunden nicht noch weiterarbeiten? Müssen sie Sonntag frei machen? Also verschiedene Fragen, die dazu kommen. Und ich glaube einfach nicht, dass viele Fußballspieler wirklich da irgendwie klagen würden oder sich beschweren würden. Mhm. Einerseits, weil sie es vielleicht gar nicht wirklich brauchen und nötig haben. Und andererseits, aber man will dann ja auch irgendwie nicht als Querulant dastehen. Weil ich glaube, wenn du einmal beim Club ein bisschen meckerst, dann hören das die anderen Clubs und wollen dich vielleicht auch nicht irgendwie bei dir haben. Und deswegen gibt es einfach auch so wenige arbeitsrechtliche Streitigkeiten auch tatsächlich. Und deshalb bleiben viele rechtliche Themen einfach nur in der Theorie. Und deswegen kann ich schon verstehen, dass dann die Clubs jetzt nicht jedes Thema, auch wenn es denen bekannt ist, direkt anfassen und ändern wollen, weil wo kein Kläger, da kein Richter, sagt man ja immer.
Ja, klar, never change a running system. Wenn da keiner kommt und das läuft, also wieso sollte ich mich dann heiß machen? Also man kann ja auch schlafen nur Hunde wecken, ist das der richtige Spruch?
Ich glaube schon.
Sollte
ja.
Man nicht.
Und im Profifußballbereich ist, glaube ich, auch vor allem so diese Grundhaltung, ne? Die verdienen so ein irres Geld.
Genau.
Da ist quasi alles andere mit abgegolten, so vom Gefühl her, ne? Oder da. Da
total.
Denkt man nicht an diese klassischen Arbeitnehmerrechte vielleicht erst, obwohl es die
total.
Sicherlich auch gibt.
Deswegen gibt es ja auch in den meisten Clubs keine Betriebsräte und eine Gewerkschaft, die wirklich, also aktuell jedenfalls, Tarifverträge aushandeln möchte oder streiken möchte, gibt das eben auch nicht. Also
stell dir
deshalb.
Das vor.
Also ich glaube, am ehesten kommt das so ein bisschen, ne, durch Arbeitsbelastung. Ne? Das ist ja schon immer so ein Thema, dass jetzt immer noch mehr Turniere, noch längere Club-WM und sonst wie. Da kommt es vielleicht am ehesten dann nachher, ne? Dass es einfach zu viel an Terminen wird vielleicht.
Und halt im Frauenfußball, weil es da eben nicht so ist, dass die Spielerinnen so unglaublich viel verdienen, dass sie sich das leisten können, auf ihre Rechte zu verzichten. Aber da scheitert es an anderen Punkten.
Wobei, ich meine, es ist natürlich eher so eine rechtsethische Frage. Ist es wirklich so, dass eine gewisse Vergütung dazu führt, dass ich meine Rechte an der Tür abgebe oder geben muss? Oder ob wir nicht einfach auch gesellschaftlich einfach Werte haben, die wir trotzdem verfolgen?
Genau, ja.
Zum Beispiel. Und an denen ja auch möglicherweise ein Verein auch Interesse haben könnte, was so ein Punkt war, über den ich nachgedacht habe. Wenn man darüber nachdenkt, warum haben wir zum Beispiel spezielle Regelungen, wann, wie lange gearbeitet werden soll, da geht es ja nicht nur um den Schutz des Arbeitnehmers als Einzelinteresse, sondern ja auch um den Erhalt der Arbeitskraft. Man könnte ja durchaus argumentieren, dass auch ein Fußballverein ein Interesse hat, einen fitten Spieler zu
erhalten.
Das sollte
man meinen.
Könnte man denken, ne?
Genau.
Ja, fand ich auch. Ich fand das auch naheliegend. Aber das ist ja nicht ganz so. Aber du hast ein paar Sachen angesprochen. Also ich versuche mir jetzt so vorzustellen. Ich frage das jetzt mal ganz dumm, weil da habe ich echt keine Ahnung. Aber ist es so, dass theoretisch auch ein Fußballer eigentlich nicht am Sonntag arbeiten könnte? So Sonntagsarbeitsverbot?
Nee, da gibt es natürlich Ausnahmen und das ist natürlich für den Sport auch möglich. Also das ist kein Problem. Wenn man sich jetzt aber, also die Regelung finde ich im Jugendarbeitsschutzgesetz zum Beispiel sehr spannend, ist natürlich nur einschlägig für die minderjährigen Fußballprofis, aber da gibt es ja auch immer mehr davon. Und da gibt es die Regelung, dass Sportler oder ja Arbeitnehmer nur 5 Tage die Woche arbeiten dürfen. Und das ist ja normalerweise so, Montag bis Freitag, Samstag, Sonntag frei, kein Problem. Im Sport ist es ja aber normal, dass man samstags oder sonntags arbeitet. Das heißt, sie müssten eigentlich einen Ausgleichstag, also 2 Ausgleichstage dann unter der Woche haben. Und das machen die Clubs nicht. Also da ist jeden Tag Training angesagt oder Regeneration. Aber auch das, sobald der Trainer sagt, bitte dann und dann da sein zur Massage oder zum Dauerlauf oder sonst was, ist das Arbeitszeit und das reicht als Beschäftigung. Und damit, ja, ist es dann eben kein freier Tag. Und so kommt man eben schon bei so kleinen Sachen, die eigentlich der Arbeitnehmer wahrscheinlich selbst gar nicht auf dem Schirm hat, direkt in einen Verstoß rein.
Also gerade bei den jüngeren Spielerinnen und Spielern, ne, die ja noch so richtig was werden wollen und möglicherweise jetzt noch nicht auf eine 10-, 15-jährige Karriere zurückblicken, bei der sie sich gefestigt fühlen und auch in ihrer Persönlichkeit und ihrer Reife an einem Punkt sind, bei dem sie so ganz stark auftreten können, so ein 15-jähriger Nachwuchs da, so, der dann sagt, so, na nee, also Montag, Freitag müsste ich dann schon mal frei haben. Also ich habe da ja jetzt gearbeitet.
Genau.
Wäre schwierig, ne? Aber das ist, also gerade im Fußball, aber ist ja auch die Leistungsdichte so hoch, dass, ich glaube, da kommt man ja auch nur hin, wenn man, glaube ich,
alles
nichts
gibt.
Anderes im Kopf hat und nur das macht. Deshalb ist das wahrscheinlich, die haben dann wirklich nur noch Fußball im Kopf, sodass die Frage dann bei denen wahrscheinlich gar nicht so kommt, obwohl sie trotzdem vielleicht legitim wäre, ne? Zu sagen, ist nicht vielleicht auch mal irgendwann zu viel, so.
Ich glaube, die Schwierigkeit ist, dass wir, wenn das ein allgemeiner Leistungssportler ist, dann hinterfragen wir das gar nicht so sehr, weil der Leistungssportler alles gibt. Wenn ich an Olympischen Spielen teilnehmen möchte, in Sportart XY, was auch immer meine Passion ist, dann trainiere ich und gebe alles, was ich habe, weil ich muss alles in die Waagschale werfen, weil sonst komme ich da nicht hin. Und da betrachten wir es ja nicht als, also in meinem Umfeld Leistungssportler erlebt und ich bin ganz ehrlich mit euch, da gab es durchaus Konstellationen, da habe ich gedacht so, ich weiß ja jetzt nicht so, ob das die beste Idee ist, das so zu machen. aus verschiedenen Gründen, weil dann auch Bedürfnisse wirklich hinten angestellt werden und auch das immer alles so gut ist für die Gesundheit, also ob mental oder auch physisch. Aber das ist ja eben dann, wenn man den Profifußball anguckt, dann doch nochmal eine andere Nummer, weil das ist ja nun mal ein Arbeitsverhältnis.
Und vor allem den Weg dahin. Also das finde ich ja so krass, weil ich glaube, man sieht ja am Ende nur noch auf die Profis, aber 98% davon, die ganz fast dahin kommen können, schaffen es dann am Ende doch nicht.
Und dann steht man da.
Dann stehst du da und dann hast du irgendwie die ganze Zeit da investiert und den Körper vielleicht auch schon geschädigt. Deshalb finde ich schon auf jeden Fall ein relevantes Thema zu gucken, okay, wo muss man vielleicht auch Schutzmaßnahmen einziehen.
Auf jeden Fall. Und welche kann man vielleicht eher aufgeben als andere? Da könnte man jetzt ja ganz ketzerisch sagen, also das mit dem Datenschutz, das müssen wir jetzt wirklich, hier müssen wir es wirklich mal nicht so ernst nehmen.
Laura!
Nein, sag mal, Nils, was hat denn das überhaupt mit Datenschutz zu tun? Also wo sind denn da die Anknüpfungspunkte?
Ja, also es gibt vor allem im Bereich natürlich der Leistungsdiagnostik sehr viele Anknüpfungspunkte, weil auch der Fußball immer digitalisierter wird, der Leistungssport, und natürlich immer mehr Daten erhoben werden und verarbeitet werden und das nach der DSGVO am Ende auch besonders schützenswerte Daten sind, also Laktatwerte, aber auch Leistungsdaten andererweise. Und da wird es dann von der DSGVO dann schon spannend, wo man schon auch genauer hingucken muss und gucken muss, was muss ich da für Maßnahmen einziehen.
Ja, also datenschutzrechtlich ist man dann ja schnell an dem Punkt, dass man auch eben besondere Kategorien personenbezogener Daten hat, also in Form von Gesundheitsdaten. Und da ist ja also kleine hier Datenschutzschlenker, bevor ich vielleicht noch auf so eine ganz besondere vulnerable Gruppe mal zu sprechen kommen möchte. Also ich meine, besondere Gesundheitsdaten fallen ja in vielen Arbeitsverhältnissen an. Also so ist es ja nicht. Das kommt ja auch mal woanders vor. Warum ist es jetzt aus deiner Sicht im Sport vielleicht kritischer oder gerade im Profifußballbereich?
Ja, das Spannende ist erstmal von der Ausgangslage. Wir sagten ja eben schon, ne, das sind Leute, die denken nur das eine, die wollen alles dafür geben und wollen auch alle ihre Daten am Ende dafür geben. Also da ist erstmal so das Verständnis erstmal auch gar nicht so da, dass das vielleicht irgendwie kritisch sein könnte.
Ja.
Und im Profibereich und gerade im Profifußball ist ein bisschen die Besonderheit, da gibt es auch Standardverträge von der DFL. Wir können ja hier, glaube ich, auch ein bisschen mehr ins Rechtliche, in die Normen reingehen. Ne? Wir haben ja, glaube ich, ein fachlich versiertes Publikum.
Total.
Jedenfalls ist da schon diese Besonderheit. Also es gibt ja bei Gesundheitsdaten nur wenig Möglichkeiten, mit Erlaubnistatbeständen zu arbeiten. Und es gibt aber ja im Artikel 9 Absatz 2 der Datenschutzgrundverordnung eine Öffnungsklausel Nummer B, dass man halt für ganz bestimmte Vertragsverhältnisse auch Gesundheitsdaten verarbeiten darf. Also so das klassische Beispiel ist so der Pilot, bei dem ich einen Sehtest machen muss und sonst wie. Und dann mit dem Verweis auf 26 im BDSG, der ja gerade so ein bisschen auf der Kippe steht. Wobei man sagt, dass der Absatz 3 des 26 schon noch anwendbar sein soll, der eben dann sagt, dass ich auch in Arbeitsverhältnissen unter diesen Voraussetzungen Gesundheitsdaten verarbeiten darf. Und das erzähle ich alles, weil diese DFL-Standardverträge sich für Fußballprofis eben auf diesen Paragraphen beziehen und sagen, wir brauchen eine ganze Menge an Diagnostik, an Leistungsdaten und sonst wie. Und die dürfen zur Vertragsdurchführung, wohl Gesundheitsdaten, tatsächlich verarbeitet werden. Und das ist eine Lösung, da kann man aber drüber diskutieren, weil vom Wortlaut ist das durchaus ein Stückchen weiter weg. Aus meiner Sicht ist aber trotzdem eigentlich eine angemessene Lösung, weil die Alternative wäre, Einwilligungen zu erfragen. Und ich sagte ja gerade schon, ne, die wollen das alle. Und es geht auch gar nicht mehr. Das ist genau der Punkt. Ne? Die Freiwilligkeit hast du nicht wirklich. Und deshalb ist es eigentlich, zumindest mal rechtspolitisch gedacht, glaube ich, der richtige Weg, auch wenn es dogmatisch ein bisschen gebogen werden muss, würde ich mal sagen.
Ja, richtiger vielleicht auch und interessengerechter. Mhm. Also ich glaube, interessengerechte Lösungen, also ich sollten aus meiner Sicht eine größere Rolle spielen. Bei mir kommen ganz viele Fragezeichen und ich glaube, deswegen wird manchmal in dem Bereich so ein bisschen rumgedruckt. Also Stichwort ist, was ist eigentlich die Rechtsgrundlage dafür? Und ich habe da verschiedene Vorträge schon zugehört und Leute publizieren dazu ja auch fleißig, weil es ja nicht entschieden ist, dann kann man auch ein bisschen publizieren, das ist ja immer gut. Aber ich glaube, ein bisschen hat es auch was damit zu tun, dass der EuGH mittlerweile ja deutlich gemacht hat, was er so glaubt, was zur Vertragserfüllung so notwendig ist. Also um das zu gestalten, da reden wir natürlich erstmal nur über Artikel 6 Absatz 1 Liter B DSGVO. Aber da steckt ja ein bisschen Musik drin. Und ich glaube, auch wenn ich jetzt das Fass jetzt nicht ganz aufmachen möchte, aber ich glaube, man kann relativ sicher sagen, die legen das tendenziell sehr eng aus.
Genau, vom EuGH auf jeden Fall. Ne? Und genau, das Argument dahinter ist ja, dass man eben sagt, heutzutage Leistungssport, respektive Profifußball, funktioniert eigentlich nur noch so mit diesen umfangreichen Daten und sonst wie. Also das ist ja quasi der Argumentationsweg, genau, den man dann da gehen muss. Und ein weiteres Argument, was, finde ich, noch ganz charmant macht, das so zu machen, ist, dass der 26 Absatz 3 BDSG auch noch auf den 22.2 BDSG verweist, der für solche Verarbeitung noch besondere Schutzmaßnahmen verlangt. Also sagt zwar, kannst du machen zur Vertragsdurchführung, aber du musst noch genau gucken, ob man hier vielleicht verschlüsseln muss, sonst wie Datenschutzfolgenabschätzung. Das finde ich eigentlich dann vom Weg eine ganz charmante Lösung. Aber ich gebe dir recht, Laura, wenn das mal der EuGH genauer angucken würde, weiß ich auch nicht so genau, ob der das auch so sieht. Erfahrungsgemäß eher nicht, ne? Weil der ja immer eigentlich erfahrungsgemäß eher eng auslegt.
Ja, das ist jedenfalls die Tendenz. Wobei ich glaube, du hast es ja vorhin auch angesprochen, wir hatten ja auch mal eine spannende Folge schon zu dem Thema Paragraph 26 BDSG. Und was da so die Themen sind und warum, wieso, weshalb das jetzt wohl alles nicht mehr so ist. Und ich glaube, wenn man da nochmal wirklich auch in die Urteile reinschaut, die da zugrunde liegen. Einer der Grundkritikpunkte war, dass man quasi irgendwie nur eine Wiederholung hat von Artikel 6, dass man keine weiteren Maßnahmen hat. Das, was letztendlich die Eröffnungsklausel aber notwendig machen würde. Also für alle, die jetzt total lost sind, nicht so schlimm. Wir haben das ganz hervorragend für euch schon mal im Podcast aufgearbeitet und wir verlinken euch natürlich die Folge in den Shownotes, weil dann könnt ihr da direkt nochmal, warum machen wir das Fass hier auf? Aber da könnte man eben bei Paragraph 26 Absatz 3 sagen, ja Moment, aber durch den Verweis in 22 und diese Anforderungen könnte das einer Prüfung durch den EuGH eher standhalten, weil extra Maßnahmen und weil das jetzt nicht nochmal nur Artikel 6 on repeat ist.
Genau.
Also da gibt es, glaube ich, ein bisschen mehr Raum, also jedenfalls vorerst, bis sich was anderes ergibt.
Machen wir erstmal so.
Also ich glaube ja nicht, dass der EuGH das entscheiden wird anhand eines Falls aus dem Profifußball. Das
wahrscheinlich nicht.
Ja, so wie du sagtest, Lisa, ne? Das ist halt so dieses, wo kein Kläger, da kein Richter. Wahrscheinlichkeit, dass das dann irgendwo mal beim EuGH so landet, ist dann doch eher unwahrscheinlich.
Ja, aber so eine Interessenvereinigung zum Beispiel im Bereich des Flugverkehrs gibt es ja doch auch einige. Und dass die dann zum Beispiel sowas auch mal durchfechten würden oder das ein Thema sein könnte von einem Betroffenen, weil der dann zum Beispiel sagt, na, wieso muss ich jetzt einen Sehtest machen? Auch ein bisschen konstruiert, finde ich. Wenn ich das, während ich es aussprach, dachte ich, oh, ist das vielleicht doch ein bisschen konstruiert. Aber da könnte ich es mir jetzt eher vorstellen als im Profifußball.
Ja, aber generell vom Argument finde ich es schon ganz gut, weil da sieht man zumindest einen Sinn für diese Öffnungsklausel. Dass man sagt, ne, da haben wir uns noch ein paar mehr Gedanken gemacht und haben da einfach was Sinnvolles noch geschaffen, ohne jetzt einfach den Wortlaut zu wiederholen. Weil der 26.3 alleine, wie du gesagt hast, wiederholt den 9 da eigentlich nur aus der DSGVO.
Aber im Gegensatz zu Absatz 1 und 2, und das ist das, was wir auch in der Podcast-Folge so intensiv besprochen haben, haben wir eben noch ein bisschen mehr unterfüttert. Also dass es jedenfalls deutlich mehr als Absatz 1 zu bieten hat, was ja indirekt das große Thema damals war. Ja, spannend. Also ich meine, man könnte ja sowieso aber sagen, dass ich natürlich, wenn ich besondere Kategorien personenbezogener Daten habe, dass ein besonders hohes Schutzniveau eben notwendig ist, wenn ich so Datenschützerinnen dann gern so wie die Schwellenwerte bestimmen. Ich finde das ja ein bisschen oldschool und bin immer froh, wenn ich das nicht machen muss. Aber alle Fans auch vom Standarddatenschutzmodell fühlen sich hoffentlich jetzt sehr abgeholt. Und dann könnte man ja sagen, okay, und da muss ich ja vielleicht doch ein bisschen mehr machen in dem Bereich. Aber ein Bereich, den finde ich ja besonders spannend, möglicherweise auch, weil ich einen Fußballplatz bei mir um die Ecke habe, wo ich wohne. Ich wohne sehr schön, ich kann mich überhaupt nicht beschweren und da gehen aber die ganzen Kiddies hin. Ne? Also da ist ein Verein, der ist super aktiv, finde das schön bei uns im Viertel, weil da natürlich also ganz viel gemacht wird. Und da ist auch meine Laufstrecke, da laufe ich dann immer vorbei und so Samstag und Sonntagmorgens, wenn ich da vorbeilaufe, ja, befinden sich natürlich ganz viele Kinder in Training und oder in Turniersituationen und die Kinder sind alle total süß. Interessant sind die Eltern. Also nun brauche ich, glaube ich, keinem Soccer-Moms zu erklären, aber das ist ein interessantes Völkchen, wenn ich das ehrlich mal sagen darf. Also auf jeden Fall bieten die für mich immer was zum Schmunzeln. Eltern, ihre Kinder, Nachwuchs im Fußball ist aus meiner Sicht das richtig viel zu nah, weil wir Kinder haben, die total gern Fußball spielen möchten. Am besten wie ihre Idole. Eltern, die offensichtlich schon auch 10 Schritte weiter geplant haben für ihre Kinder. Und das im Kontext mit einer vulnerablen Gruppe, die auch sogar im Datenschutz ganz besonders geschützt wird, jedenfalls in bestimmten Konstellationen. Und wenn ich das jetzt mir angucke, also Lisa, so aus arbeitsrechtlicher Sicht, was sind denn aus deiner Sicht so wirklich die Painpoints so aus arbeitsrechtlicher Sicht, gerade im Nachwuchs?
Ja, also da könnte ich jetzt verschiedene Sachen ansprechen, weil das
darauf
ja...
Darauf habe ich gehofft.
Genau mein Thema der Doktorarbeit war. Also da habe ich mich beschäftigt mit minderjährigen Fußballprofis und die Verstöße gegen das Jugendarbeitsschutzgesetz. Also es fängt schon mal damit an, dass natürlich die Kiddies ja selbst ihre Verträge nicht abschließen können, sondern vertreten werden von ihren Eltern, die dann eben da ihre Unterschrift setzen. Und dann ist das alles fein. Aber da fängt es halt schon an, dass die Eltern wahrscheinlich gerne auch irgendwo, wie du ja schon sagst, so ein bisschen ihren Traum in ihren Kindern weiterleben wollen. Ob die dann da auch wirklich immer das Interesse der Kinder im Kopf haben, bleibt mal dahingestellt.
Das soll schon jedenfalls mal vorgekommen sein, ne?
Genau. Und noch eine vielleicht sehr spannende Norm im Jugendarbeitsschutzgesetz ist das Kinderarbeitsverbot. Also das eigentlich zentrale Ding von diesem Gesetz, dass man sagt, ab einem bestimmten Alter darf man erst anfangen zu arbeiten. Und das ist in Deutschland eben erst ab dem 15. Geburtstag. Davor sind so Sachen möglich wie Zeitung austragen, Balljunge sein, aber eben nicht die sportliche Tätigkeit selbst. Und das ist ja dann interessant, wenn man überlegt, dass es ja ganz viele Spieler gibt, die schon vor dem 15. Geburtstag Fußball spielen. Das wäre erstmal kein Problem, wenn das so ein Hobby wäre. Das haben wir ja alle gemacht. Aber wenn sie schon Geld verdienen und im Vertrag ausgestattet sind, dann kann man davon ausgehen, dass das schon ein Arbeitsverhältnis ist und dann eben eine Beschäftigung im Sinne des Jugendarbeitsschutzgesetzes. Und dann ist es kein Hobby mehr, sondern eben die Tätigkeit, die darunter fällt und die eigentlich komplett verboten wäre. Und dann geht das sogar noch weiter. Es hört nämlich nicht auf beim 15. Geburtstag, sondern die Norm sagt auch, dass vollzeitschulpflichtige Jugendliche auch darunter fallen. Vollzeitschulpflicht geht je nach Bundesland 9 oder 10 Jahre. Das heißt, der SV Werder Bremen hat Pech, weil in Bremen sind es 10 Jahre. Beim HSV ist okay, da sind es nur 9 Jahre. Und jedenfalls hätten sie dann das Problem, dass dann die Kinder teilweise noch oder schon 16 eigentlich sind, aber trotzdem noch unter dieses Verbot fallen. Und
warte mal, aber jetzt muss ich mal einhaken. Also die dürfen das eigentlich nicht?
Genau.
Also ich muss das einmal so gerade raus sagen. Weißt du, einfach mal jetzt so... Bottomline, die dürfen das eigentlich, aber die machen das doch aber trotzdem.
Ja, das ist halt ein Problem. Also das ist vielleicht auch nochmal so eine Sache, man kann den Schutz nicht abbedingen. Das heißt, man darf nicht auf den Schutz verzichten.
Ja.
Der gilt halt einfach und man kann nicht sagen, ja, ich habe da aber Spaß dran.
Das auch macht, die Eltern nicht für ihre Kinder.
Genau, das macht die Arbeit eben auch nicht zum Hobby, nur weil man Spaß daran hat.
Oh, guck mal, da kriegt das eine ganz neue Bedeutung, das Hobby zum Beruf machen. Okay, aber also ist dann eigentlich das... Ende der Fahne eigentlich schon erreicht und da gibt es dann auch keine Ausnahmen?
Ja, also das Gesetz hat schon Ausnahmen parat, wo man dann die Behörde fragen kann. Liebe Behörde, kannst du vielleicht eine Ausnahmegenehmigung für uns geben? Da sind dann natürlich auch alles sehr genau geregelt, für was es Ausnahmen gibt. Und das ist insbesondere im künstlerischen Bereich. Also wenn jetzt zum Beispiel beim Theater, da braucht man eben ein Kind, was ein Kind spielt. Das kann dann nicht durch einen Erwachsenen gespielt werden.
Ja.
Dann ist es in Ordnung. Aber auch da, sportliche Tätigkeit ist nicht genannt. Und da hat der deutsche Gesetzgeber eben nicht daran gedacht, dass schon Minderjährige, die wirklich sehr jung sind, eben schon professionell Fußball spielen. Aber, und das ist so ein bisschen, ja, da habe ich mir auch viele Gedanken zu gemacht, weil, wie du schon sagst, die Kinder spielen gerne. Soll man das jetzt verbieten? Sollen das einfach komplett geschlossen werden, diese ganzen Nachwuchsleistungszentren und wir hören auf? Und es gibt natürlich, wie so oft, eine Richtlinie, eine EU-Richtlinie zum Jugendarbeitsschutz.
Ja.
Und da ist natürlich alles ein bisschen breiter geregelt. Also alles ein bisschen, ja, wie sagt man, es ist mehr möglich für die Clubs da eben Ausnahmen zu machen für den Sport. Und da hat aber der deutsche Gesetzgeber bisher noch keinen Gebrauch gemacht von diesen Ausnahmen, die sie theoretisch aber regeln könnten.
Das heißt, die deutschen Jugendfußballer müssen alle noch Künstler sein.
Genau, genau.
Manche sind es wahrscheinlich auch.
Ja, das wird auch in der Literatur sehr gerne überlegt, ob das nicht vielleicht eigentlich eine Art Darbietung ist, die darunter fällt.
Wenn sie sehr gut sind, schon.
Genau, aber Training wird da jetzt nicht drunter zu fassen sein.
Ja, spannend. Okay, also, und was ich mir auch überlegt habe, oder weil du hast es mal über den Zaun geworfen in einem unserer Vorgespräche, dass die Uhrzeiten durchaus auch ein Thema sind, gerade in der Gruppe. Das fand ich auch so naheliegend, weil bis zu einem bestimmten Alter also einfach sehr harte Grenzen gelten, wie lange also von der Uhrzeit gearbeitet werden kann. Und das ist überhaupt nicht lebensnah im Fußball. Was waren da die Grenzen, Lisa? Ich habe das nicht mehr im Kopf.
Das sind eigentlich 20 Uhr und dann muss eigentlich der Ball darf da nicht mehr rollen. Da hat der Gesetzgeber aber tatsächlich mal reagiert, weil der auch gemerkt hat, das haut nicht hin, wenn ein Champions-League-Spiel um 21 Uhr beginnt, dann sind wir ja schon raus.
Gab's aber einen Fall, oder? Oder nicht einen Fall, oder es war mal in der Presse.
Ja, der sogenannte Draxler-Fall. Julian Draxler, vielleicht unter den Hörern, die sich noch auskennen. Ja.
Die Älteren unter uns.
Die Älteren unter uns.
Ich auch, oh Gott. Ja, schön. Ja,
der spielt noch, es ist okay.
Der spielt noch, nicht mehr so, ja.
Beruhigt.
Der war damals 2011 bei Schalke 04 und hat da im DFB-Pokal-Halbfinale gespielt und auch das entscheidende Tor in der Nachspielzeit gespielt, war aber leider nach 20 Uhr. Und dann soll sich ein Lehrer beschwert haben. Der hätte jetzt mal nachgeschaut im Jugendarbeitsschutzgesetz. Das könnte ja nicht sein, dass der überhaupt noch gespielt hat.
Oh Gott, was für Klischees.
Aber natürlich. Auch cool, dass ein Lehrer draufkommt.
Habe ich auch gedacht. Wow.
Alle Stereotypen einmal check, check, check.
Genau. Ja, und da hat die Behörde dann gesagt, naja, ach, vielleicht ist es doch irgendwie eine künstlerische Darbietung, weil das geht tatsächlich noch bis 23 Uhr. Haben so ein bisschen sich das zurecht gemogelt.
So ein bisschen Leanway quasi,
richtig,
ne?
Richtig. Mhm. Der Gesetzgeber hat aber, und auch die ganze Literatur, die sich ja mit Jura und mit Sportrecht beschäftigt, hat gesagt, nee, sorry, das können wir nicht machen. Mhm. Das ist nicht unter den Wortlaut zu passen.
Was? Wortlaut-Argument jetzt? Also jetzt also
systematisch
sind die
auch.
Schied, also okay. Sind
schon
also
zwei
nicht
Sachen, die dagegen
Luft
sprechen.
Luft wird dünn.
Oh Mist. Okay, also sind nicht pinschiedrig gewesen,
genau.
Verstehe.
Und deswegen hat 2021, also 10 Jahre später, der Gesetzgeber reagiert und hat jetzt diese Grenze von 20 Uhr auf 23 Uhr verschoben.
Okay.
Auch da wieder nicht richtig mitgedacht, weil wenn man jetzt sagt, um 21 Uhr beginnt das Fußballspiel und wenn wir mal durchrechnen, Spiel dauert ungefähr 2 Stunden, Nachspielzeit und wenn man mit der Halbzeitpause ist.
Reicht nicht.
Reicht das nicht. Das wird nicht reichen, weil auch noch die Tätigkeit danach, also Interviews geben, auslaufen, alles noch Arbeitszeit ist. Und
oh ja, natürlich.
Dann kommen wir relativ schnell über die
Grenze. Und in Spanien interessiert doch das bestimmt überhaupt keinen, oder? Weißt du das zufällig, ob es da irgendwas so Vergleichbares gibt? Weil ich kann es mir nicht vorstellen, weil da...
Du denkst, es ist wieder so eine typisch deutsche Nummer?
Ja, ja. Fühlt sich so an, oder? Ja. Ja.
Also ich weiß, dass es in Frankreich ähnliche Regelungen gibt und da ist es bis 0 Uhr erlaubt. Und die Richtlinie lässt auch bis 0 Uhr oder ich glaube sogar, es ist noch nicht mal eine harte Grenze für den Sport, die man ziehen muss. Also der Gesetzgeber hat immer noch die Möglichkeit, da das zu lockern.
Okay.
Ist natürlich aber auch die Frage, wollen wir das? Weil letztendlich haben ja auch die Normen irgendwo eine Berechtigung.
Ja, ja.
Aber muss es immer so streng sein? Das weiß ich nicht.
Naja, Spielraum, also ich meine, man könnte ja auch mal ganz ein bisschen aufmüpfig fragen, okay, wie viele Personen betrifft denn das
genau.
überhaupt? Also
ja.
das, wie viele Nachwuchsspielerinnen und Spieler sind so gut, so jung, dass sie, weiß ich nicht, in der Champions League mitspielen.
Total.
Und indem dann solche Uhrzeiten eben auch eine Rolle spielen. Also es darf man auch mal ein bisschen Verhältnismäßigkeit und wie groß ist eigentlich die Kohorte.
Das ist nicht das drängendste Problem unserer Gesellschaft.
Ganz sicher nicht. Auf der anderen Seite, was ich durchaus interessant finde, sind das Signalwirkungen von solchem Verhalten. Weil das ist nun mal der Volkssport Nummer 1.
Mhm.
Und wenn ich jetzt zurück auf den kleinen Fußballplatz jetzt zurückkomme, ne, wenn ich da an einige der Väter und Mütter denke, die ich da sehe, die glauben ja alle, ihre Kinder kommen genau dahin. Also nicht alle.
Jedes
aber,
Kind
aber,
ist ein kleiner Messi.
Oh, voll. Schon.
Die meisten also, schon, ja.
Ja, doch, die meisten schon. So. Und da könnte man natürlich schon auch argumentieren, dass Signalwirkung hat, so eine Art Vorbildwirkung hat und dass natürlich, wenn eine Liga da mit drauf achtet und solche Werte auch mitstützt, dass das natürlich auch wirkt, zu einem gewissen Grad. Also ich meine, die völlig crazy abgefahren, also ich glaube, jeder, also ich weiß es nicht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn euch das nicht so geht, ja, also ich meine, ich kann auch nur weitere Ausführungen dazu machen, wie diese Eltern so da auftreten, aber ich vermute, die meisten von euch haben eine Idee, wie die so aussehen. Und ich glaube schon, dass sie das als Argument ziehen würden. Ja, die anderen haben das auch gemacht. Und das muss man machen, um nach oben zu kommen.
Genau.
Ich höre die Argumente förmlich.
Ja, das ist generell ein guter Punkt. Also eigentlich betrifft es erstmal nur wenige, aber durch diese Vorbildfunktion fände ich auch einen guten Punkt, dass man da schon auch darauf achten sollte, dass das insgesamt ordentlich läuft. Ja.
Ja, ich glaube auch, dass die Liga da unterstützen kann, weil so auch bevor das wirklich in den Profibereich, also Profi auch relativ, aber bevor so in die Sphäre kommt, in der man vielleicht etwas oder Arbeitsvertragsähnliches hat, das mal Geld ist, das man bekommt oder andere Leistungen, sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich finde schon die Überlegung, dass man sagt, also dass diese Werte eben auch mitgetragen werden. Die haben ja schon auch ihre Berechtigung. Also
Voll.
Ich meine, so ein 15-Jähriger, das ist eine heranwachsende Person und die wissen auch schon, was sie wollen, aber immer noch auch ein sehr junger Mensch. Ja.
Da muss ich aber auch, ehrlich gesagt, eine Lanze brechen für die DFL und den DFB. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch aus meinem Mund. Aber es gibt natürlich auch Regelungen von dem Verband aus, wie minderjährige Spieler zu behandeln sind. Mhm. Also es gibt ja die sogenannten Nachwuchsleistungszentren. Also das sind die Talentschmieden der Bundesligisten.
Ja.
Und auch der Clubs in der zweiten Bundesliga und auch in der dritten Liga haben teilweise die Clubs schon wirklich Zentren, wo sie systematisch ihre minderjährigen Profis heranzüchten wollen. Und das heißt, das fängt an ab der U8, ab den Bambinis, und geht dann los bis zur U19. Und bis dahin ist dann eben jede Mannschaft vertreten. Und da gibt es dann von der DFL, wie gesagt, Vorgaben, wie diese Zentren auszusehen haben, wie viele Plätze da sein müssen, wie viele Trainer, wie die Trainer ausgebildet sind, Pädagogen, Psychologen ist auch Pflicht und all das, dann Unterstützung für die Schule. Es ist also nicht so, dass die da einfach wirklich nur sagen, ihr müsst hier ackern und ihr müsst hier irgendwie zum Sport kommen und die Besten sein und wenn ihr schlecht seid, seid ihr raus. Da wird schon auch drauf geachtet von der DFL und bei der Umsetzung dann natürlich von den Clubs, weil wie du auch gesagt hattest, es ist ja letztendlich auch nicht in deren Interesse, dass sie da die Kinder verheizen, wenn sie dann eben am Ende für sie spielen sollen.
Ja, wenn die daran zerbrechen, ob aufgrund von physischen Anforderungen oder aber auch psychischen, die ja gerade wenn man es so doll möchte, ne, also eine ganz, ganz große Rolle spielen. Also daran hat ja wirklich keiner Interesse. Oder sollte zumindest.
Auch eher meine Erfahrung so, dass Clubs eher die sind, die bremsen wollen, zu sagen, hier, mach mal ein bisschen langsam und dann oft eher die Eltern oder dann manchmal sogar auch schon Berater, bei Jugendlichen sogar schon, die sind, die dann eher den Druck noch stärker verursachen. Ne? Also, also deshalb glaube ich auch, dass die Clubs das unbedingt gar nicht so sind oder so, sondern dass es dann eher wirklich von denen kommt. Und dann sind wir wieder bei den Eltern und wieder bei demselben Bild, wie sie jeder morgens vom Fußballplatz kennt. Dass die Jungs einigen sich eigentlich immer schon oder die Mädchen, wenn sie spielen und es einen Foul gibt, aber die Eltern geraten dann sich eher aneinander in die Köppe. Ja.
Spannend für euch noch ein Punkt, weil da sehe ich durchaus also zwischen den arbeitsrechtlichen Aspekten auch nochmal Verbindung zum Datenschutz, Thema Datenweitergabe und Weitergabe jetzt bitte einmal so in Anführungsstrichen erstmal im Rahmen der Verbände. Das spielt auf jeden Fall eine Rolle und ich habe gedacht, vielleicht datenschutzrechtlich und arbeitsrechtlich gucken wir mal einmal drauf, was ist da eigentlich? Vielleicht Lisa, erzähl du mal, was passiert da? Und Nils, was heißt das für dich dann datenschutzrechtlich oder worauf muss man vielleicht achten?
Okay,
dann beschränke ich mich mal darauf zu erklären, was da passiert. Ja, also da können wir eigentlich auch nochmal bei den Minderjährigen bleiben, denn die DFL, hab ich ja schon erzählt, dass sie Vorgaben hat, wie diese Nachwuchsleistungszentren auszusehen haben und die haben eben auch ein Qualitätsmanagement daran gesetzt. Und ein Aspekt von diesem Qualitätsmanagement ist eine Vergleichsdatenbank, wo jeder Club die Daten, also Leistungsdaten, aber auch Gesundheitsdaten, schulische Daten, Ausbildungsdaten hochladen muss von jedem Nachwuchsspieler, damit dann also die Clubs das untereinander vergleichen können. Der Spieler ist dann anonymisiert, das heißt, der Club kann nur die Daten von seinem eigenen Spieler sehen, aber kann dann eben vergleichen zu anderen anonymisierten Spielern aus anderen Nachwuchsleistungszentren. Aber die DFL und der DFB, die haben eben bestimmten Zugang zu diesen Daten, so wie ich das jetzt verstanden habe, nicht anonymisiert sind. Da kann man sich dann ja schon die Frage stellen, wie das sein kann, dass der Verband, der ja nicht Arbeitgeber ist in dem Verhältnis, trotzdem auf diese Daten zugreifen kann.
Ja.
Kann man auf jeden Fall mal fragen, finde ich. Kann man mal machen.
Ja, genau. Also tatsächlich ist es häufig so bei den Kinder-Jugendspielern, dass ich die vertragliche Grundlage nicht habe. Also selbst in den NLZs, also Nachwuchsleistungszentren, gibt es natürlich manche, die schon auch einen Vertrag haben, aber schon noch einige ohne Vertrag sind. Und dann habe ich eben diese Möglichkeit, die wir vorhin diskutiert haben, nicht, ne, dass ich auf diese Rechtsgrundlage gehen kann. Und dann geht es tatsächlich nur mit Einwilligungen. Und das wird tatsächlich auch schon sehr früh gemacht, dass dann auf Basis von Einwilligungen Daten von den Landesverbänden erhoben werden und auch übermittelt werden. Und also beim DFB wird sich da auch viel drum gekümmert. Also es ist schon ein großes Thema. Wir sind da auch eingebunden gewesen. Und man muss dann eben schauen, dass man es auf ein gewisses Maß begrenzt hält und welche Verträge man schließen muss. Also man ist dann meistens eher so im Bereich gemeinsamer Verantwortlichkeiten tatsächlich nach 26 DSGVO, weil es halt einmal Interessen der Clubs gibt an den Daten, aber auch des DFBs selbst und der Verbände.
Mhm.
Ja, ist aber kein einfaches Konstrukt und da wird tatsächlich eine ganze Menge an Daten zusammengeführt. Ja.
Zum Thema Einwilligung würde ich gerne nochmal zurückkommen, gerade im Jugendbereich. Also Lisa hat vorhin ja reingeworfen, Freiwilligkeit ist so ein Thema, wahrscheinlich aber nicht nur im Jugendbereich, sondern
generell.
Wobei das wird immer schnell reingeworfen, weil ich sag mal so ein bisschen provokativ, nur weil ich etwas wirklich unbedingt will, heißt es ja noch lange nicht, dass es nicht freiwillig ist. Könnte man ja argumentieren. Oder glaubt ihr, der Schutz der Spielerinnen und Spieler müsste noch mehr in den Fokus hier rücken, weil nicht nur aufgrund des so über Unterordnungsverhältnisses, was du vorhin beschrieben hast, Lisa, ne, die ja in einem Arbeitsverhältnis ist, aber dass sie hier alleine, also der Traum des Profifußballers, so übermächtig ist quasi, dass ich quasi alles verkaufe und alles gebe, komme, was will. Also was denkt ihr so?
Ja, also es ist ja auch nicht schwarz-weiß. Ne? Das heißt ja auch nicht, dass man sagt, alle Leistungsdaten, alles oder nichts, sondern man kann ja auch durchaus differenzieren. Und zum Beispiel, was auch mal mehr Einzug nimmt, ist Sportpsychologie, Gespräche mit Psychologinnen, Psychologen, was dann durchaus auch ein Bereich ist, wo man denen man auch wirklich separiert und sagt, hier ist ein Angebot von uns, das kannst du machen.
Ja.
Und versieht das auch mit einer entsprechenden Einwilligung und an wen welche Daten gehen. Also und da, also das nehme ich da auch ab und sehe das auch, da ist Freiwilligkeit dann durchaus gegeben, weil das ist jetzt nichts, ich meine, das macht dann ja auch von der Sache her keinen Sinn, da jeden zu zwingen, weil ich glaube, dann erreicht man damit auch nichts. Deshalb sind da schon Spielräume, wo ich sagen würde, da kann man durchaus auch gucken, wie weit geht man da oder was ist dann vielleicht auch freiwillig oder nicht.
Lisa nickt. Ich sag das mal dazu. Lisa nickt.
Ich lerne hier ja auch viel. Ich bin ja jetzt gar nicht so der Datenschutzexperte. Deswegen finde ich das sehr spannend, das aus der Perspektive dann auch nochmal mitzunehmen.
Ja, ich glaube, die Sachen gehen schon Hand in Hand, weil das sehr deutlich datengetriebener ist mittlerweile, als man vielleicht glaubt. Oder jedenfalls, ich glaube, es gibt Branchen, in denen so evident ist, dass sie datengetrieben sind. Und in anderen Stellen müssen wir kurz gucken. Aber wenn wir genau schauen, gerade im Leistungssport, aber eben im Profifußball, eben auch mit der arbeitsrechtlichen Komponente auf jeden Fall. Ich stelle meinen Gästen immer gerne eine Frage, ein bisschen in die Zukunft, aber auch um vielleicht Ausblick zu geben. Wenn ihr jetzt so schaut in die Zukunft, wenn ihr euch da was wünschen könnt, was sich vielleicht entwickeln könnte oder welche Schwerpunkte oder welche Entwicklung ihr gerne hättet, vielleicht auch mit den Gedanken so im Sinne von Best Practice, wenn man das so ein bisschen kombinieren würde zwischen was sollte kommen eurer Meinung nach und was hätte vielleicht auch wirklich, wäre belastbar. Lisa, wie wäre das so aus arbeitsrechtlicher Sicht? Was würdest du dir wünschen?
Das ist eine gute Frage. Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass es zweierlei. Also einmal, dass der Gesetzgeber trotzdem nochmal an das Jugendarbeitsschutzgesetz rangeht, weil das einfach nicht praxisnah ist für den Sport. Und zweitens, dass die Clubs aber im Auge behalten, was für eine Verantwortung die haben. Und dass sie da wirklich noch mehr an die Qualität und auch an die Betreuung ja ihren Fokus legen und wirklich schauen, dass der Spieler im Vordergrund steht und nicht immer nur der Erfolg auf egal welche Kosten. Und wenn man das dann zusammenführt, dann ist das, glaube ich, auch in Ordnung, dass man dann den Schutz, der da teilweise auch aufgezwungen ist, einfach etwas lockert von der Gesetzgeberseite, solange der Club dann eben sich ja letztendlich um die Spieler auch kümmert. Wäre auf jeden Fall eine Sache, die man gerade im Jugendfußball noch verbessern kann.
Spannend. Und Nils, was denkst du? Was wäre gut?
Im Datenschutz würde ich es auch fast ein bisschen allgemeiner fassen, was nicht nur den Fußball betrifft, sondern generell zu sagen, nicht zu viel immer auf die Einwilligung zu setzen. Das ist ja auch so ein generelles Thema, ne? Weil das immer vermeintlich so nach der besten Lösung aussieht. Denk nur an Cookies, so nach dem Motto, ja, man fragt ja und jeder darf entscheiden, aber am Ende funktioniert es ja nicht so, sondern es wird dann irgendwie immer untergejubelt oder einfach weggeklickt und es interessiert keinen.
Ja.
Und dass man eher versucht, schon eine passende Default-Lösung sozusagen vom Gesetzgeber zu schaffen als Rechtsgrundlage und hierauf übertragen dann vielleicht auch was dann für Leistungssport vielleicht besser passt. Kann natürlich auch nicht zu kleinteilig werden, aber das wäre so, dass ein bisschen was machen kann man da, glaube ich, schon und es ein bisschen besser ausziselieren, als das jetzt der Fall ist in dem 26.
Ja, ich glaube, 26 bietet schon noch Raum nach oben. Eben. Ganz generell, aber auch hier im Speziellen.
Also hattet ihr schon bis zum Beschäftigtendatenschutz auch die Diskussion, ne? Und ich glaube, da kann man schon noch ein bisschen mehr ausfeilen. Wie gesagt, immer mit dem Ziel, eine gute Default-Lösung zu haben, weil dann müssen sich viele Leute auch nicht groß drum kümmern. Ne? Genau wie bei Cookies und Tracking im Netz. Und da können wir, glaube ich, schon noch was verbessern. Und das ist ja auch schön, weil man noch was besser machen kann. Also von Gesetzgeberseite.
Sonst wären wir auch irgendwo obsolet.
Genau.
Ja, es macht ja auch Spaß. Also das ist ja im Datenschutz eine der schönen Sachen. Also das kann man jetzt nicht anders sagen, dass ja noch sehr viel offen ist und noch nicht entschieden wurde.
Genau.
Vielleicht, wenn irgendjemand es hört. Also es gibt ja Leute, die beschäftigen sich immer noch und immer wieder mit einem Beschäftigtendatengesetz. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, versprochen, ich fange nicht schon wieder davon mit an. Also wir hatten das jetzt zu Genüge, aber das wäre doch mal so ein schönes Regelbeispiel, dass man relativ unproblematisch da regeln könnte. Vielleicht brauchen wir nicht die Geburtstagsliste im Unternehmen, dass die geregelt ist, sondern vielleicht eher das. So, ich gebe das jetzt ins Universum.
Nur mal so eine Idee.
Ja, genau. Ich gebe das ein jetzt Anstoß. Mal rein. So. Es ist ja, Hoffnung stirbt zuletzt. Wenn jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ganz dolle neugierig geworden sind auf euch und noch viel mehr von euch erfahren wollen und wissen, dass sie nichts mehr verpassen, wo ihr den nächsten Aufsatz veröffentlicht oder wo ihr mal ein tolles Interview gebt oder all the things. Lisa, wo findet man dich? Erzähl mal.
Ich würde sagen, am ehesten bei LinkedIn. Ich habe die App auf meinem Handy und bin sowieso immer erreichbar eigentlich. Und ja, schreibe auch ehrlich gesagt immer zurück, wenn mir jemand da schreibt und sich für mein Thema interessiert, weil ich ja offensichtlich gerne darüber rede. Und würde mich sehr freuen, wenn sich da auch der eine oder andere melden würde.
Ich kann durchaus, da ich ja dieses wunderbare, ominöse Internet befragt habe zu dir im Vorfeld, also man findet auch relativ schnell, in welchem Bereich du publiziert hast, wo deine Aufsätze zu finden sind und wer da im Fußball und auch alles, was da drumherum hängt, kann ich das auch nur empfehlen. Also da kann man ordentlich was lernen. Und Nils, wo findet man dich so?
Ja, für mich ist jetzt ja Heimspiel hier. Ja, mich persönlich genauso bei LinkedIn und uns natürlich bei intersoftconsulting.de auf der Website mit dem, was wir alles so machen oder natürlich in unserem Blog mit dem Dr. Datenschutz, aber das sagst du ja auch zu Genüge.
Wer das jetzt noch nicht weiß, ja, also gibt es ja quasi Schimpfe, das müsst ihr ja alle wissen. Aber auch wenn mal kein Podcast geht, das stimmt, unser Blog ist auf jeden Fall immer für euch da. Ich weiß gar nicht, ob wir schon so viel zu Fußball gemacht haben. Oh, ich guck mal, wenn ich was Cooles finde, verlinke ich euch das direkt mal. Aber vielleicht zum Sport. Habe ich vorher gar nicht geguckt. Naja, mache ich auf jeden Fall, hole ich jetzt nach. Ansonsten freuen wir uns natürlich über eure Anregungen und eure Kritik. Kommentiert dafür gerne den Podcast und gebt eine Bewertung ab, zum Beispiel bei Apple Podcast oder gern auch bei Spotify. Wir freuen uns immer sehr, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt an andere interessierte Zuhörer und Zuhörerinnen. Außerdem freuen wir uns über jeden einzelnen Abonnenten. Die nächste Folge ist bereits in Planung. Es bleibt also spannend. Ihr findet mich selbstverständlich auch bei LinkedIn, also folgt mir da gerne, um kein Update mehr zum Podcast zu verpassen. Und ich mache den Podcast natürlich nicht allein. Wie immer bin ich inhaltlich verantwortlich und produziert wird der Podcast von Ole Wohlers. Mehr Informationen zum Datenschutz findet ihr auf unserem Blog unter www.doktor-datenschutz.de. Zudem findet ihr uns auch bei Blue Sky und bei Mastodon. Es gibt also ganz viele Quellen und da könnt ihr ganz viel von uns erfahren. Und da bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, als meinen wunderbaren Gästen einmal Dankeschön zu sagen.
Danke, ich hab zu danken.
Schön, dass ihr heute hier wart.
Vielen Dank für die Einladung.
Danke.
Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.